beten, Herr. Herr Jesus, ich danke dir, dass der René da ist. Danke, dass du ihn ausrüstest, zu uns zu sprechen, Herr. Ich bitte dich, dass du es uns schenkst, dass wir verstehen, wie du es meinst, Herr. In Jesu Namen. Amen.
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 Okay, ich nehme das.
Dann hört man mich. So, genau. Geistlich emotional reifen, und ihr werdet ja euch mit einigen Themen beschäftigen in den nächsten Wochen. Das Thema oder diese Begrifflichkeit, die ist über die Jahre entstanden. Mich hat, das ist schon viele Jahre her, auch einmal richtig erschreckt, dass wir waren in einer Bibelstunde zusammen, da saßen etwa 15, 20 Leute um den Tisch, vorwiegend Ältere, die 20, 30, 40, 50 Jahre Christ waren, Jesus nachfolgen, an Jesus glauben. Und dann habe ich die Frage, wir hatten beim Thema Vergebung und Versöhnung waren wir, und dann habe ich so in die Runde gefragt, wie macht ihr das mit dem Vergeben? Also, gibt ja immer wieder was, oder? Wo man Gelegenheit hat zu vergeben, sich zu versöhnen. Und dann blieb es einfach still. Und das war so ein Moment, nicht nur der Moment, weil ich denke, wenn wir schon so lange mit Jesus unterwegs sind und der Heilige Geist in unserem Herzen lebt, wird sich das doch wohl zeigen. Das wird man doch wohl beobachten können, wird es doch wohl Erfahrungen geben, wie man das Zerstörende, das Ungute auch im Leben, wie man damit umgeht, wie man vergibt. Das ist sowas Zentrales, dass man anderen vergibt, so wie Gott uns auch vergibt. Und dann müsste doch die Veränderung auch sichtbar werden. Nach Galater 2 heißt, die Präsenz des Heiligen Geistes in unserem Leben führt dazu, dass wir früher Frieden initiieren und weniger lang streiten, dass wir den Mut haben, länger Geduld zu haben mit anderen und nicht scharfe Kante zeigen und verurteilen. Es wird sich daran zeigen, dass Freude unser Leben erfüllt, auch wenn die Umstände vielleicht nicht immer Anlass geben zu Freude, aber so ein Frieden, eine tiefe Freude, die da ist, egal was jetzt gerade für Wetter ist und so. Also Lebensveränderung, es geht eigentlich gar nicht, aus meiner Sicht gar nicht anders, als die Präsenz von Gott in unserem Leben, dass wir von ihm geliebt sind, dass sich das irgendwie auch zeigt und man das beobachten kann. Lebensveränderung. Immer gleich bleiben, unverändert über Jahrzehnte, geht eigentlich nicht. Also das Thema, um das ging es. Das war so ein bisschen der Auslöser. Und ich habe mich länger, ich mache zu diesem Thema mit unseren Studenten, oder ich biete ihnen das an, zusammen mit meiner Frau, immer im Herbstsemester, dass sie, wenn sie wollen, wir uns für eine Kleingruppenzeit treffen. Und über die Jahre ist das entstanden, womit ihr euch jetzt auch beschäftigt und ein bisschen Grundlage ist für diese Thematik für der nächsten Wochen. Also ich bin eigentlich ständig dran, und das gehört ja auch zum Christsein, Jesus nachzufolgen, dass wir immer am Lernen sind. Das ist so per se, das ist vielleicht etwas vom Typischsten, dass wir immer am Lernen sind, weil Jünger heißt in den Evangelien, im griechischen Wort, das Wort, das da steht, heißt nichts anderes als Schüler. Und ein Schüler stellt Fragen, er weiß noch nicht alles, macht Fehler, kriegt man was korrigiert zurück und sagt, ich probiere es wieder. Also die meisten Dinge, die wir im Leben brauchen, auch überhaupt in unserem ganzen Leben, die müssen wir ja erst lernen. So. Und wer lernen will, hat nichts zu verlieren. Nur wer etwas scheinen will, was er nicht hat und nicht ist, der hat ein Problem. Aber wer lernen will, der kann eigentlich nie verlieren. muss man sich aber auch eingestehen. Jetzt dieses Thema geistliche, emotional reifen. Geistlich, das würde so die geistliche Dimension, die Verbindung, die Beziehungen, die wir berufen sind, mit Jesus Christus zum Ausdruck bringen. Das emotional, das es eben auch in uns als ganze Menschen betrifft. Auch in unsere Knochen geht, dass wir in Verbindung mit Gott sind und unser ganzes Leben, nicht nur unsere Gedanken betrifft. Das ist ein bisschen so ein kritischer Anfang. Und die Begründung ist eigentlich, weil die Liebe Gottes empfangen, dass er für uns da ist und sie weitergeben. Wenn man es ganz einfach sagen, zusammenfassen will, ist das unser Lebensthema. Von dieser Liebe zu leben, sich als Geliebte zu verstehen und insbesondere da, wo wir auch an Bruchstellen des Lebens stehen und Dinge nicht gelingen und jetzt haben wir auch von Schwachheit geredet und von Dingen, die man vielleicht eben selber nicht kann, dass wir gerade da die Liebe Gottes in besonderer Weise erfahren und da nicht Endverbraucher sind und sagen, ich habe jetzt genug, schön für mich, passt, sondern dass wir das weitergeben, weil es ist viel mehr da, als wir selber verbrauchen können. Also das ist wie, es ist unverbrauchbar, die Liebe Gottes, also dass wir sie weitergeben. Das war ja auch mal die Frage von einem frommen Mann, der gesagt hat, von all den vielen Dingen, die in der Bibel stehen, in Gottes Wort, die hebräische Bibel, das Alte Testament, was ist denn das Wichtigste? Und Jesus hat gesagt, Gott zu lieben, von ganzem Herzen mit allem, was wir sind und haben und unseren Nächsten wie uns oder wie mich selbst. Jetzt schicke ich voraus, ihr hört bitte kritisch zu. Also es gibt da so eine Jahreslosung, die heißt, prüfet alles, das Gute behaltet. Also es ist nicht der Anspruch, dass du jetzt in den nächsten Minuten alles gerade auf Anhieb verstehst oder vielleicht überhaupt nie alles verstehst, was ich jetzt versuche zu erklären. Aber nimm das auf, wo du denkst, das hat jetzt etwas mit mir zu tun und gibt auch ein bisschen Motivation, Ausrichtung für die nächsten Wochen, wo ihr euch mit diesen Themen beschäftigt. Und wenn du den Eindruck hast, jetzt steigt der Druck, ich müsste, ich sollte, noch mehr und so, dann hast du was falsch. Das wäre das Kriterium, dass du nicht verstanden hast, was ich heute Morgen sagen will. Also wenn der Druck steigt, ich finde die Losung des heutigen Tages, aus Jesaja 40, dass Gott die Kraft erneuert, den müden Kraft gibt, wie sie wieder aufrichtet, dieser Zusammenhang besteht auch mit dem, was Jesus dann gesagt hat, kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich will euch Ruhe, ich will euch Frieden geben, ich will euch Ruhe geben in euer Leben und das, was ich euch sage, das schändet euch nicht, das macht euch nicht kaputt, das scheut euch nicht wund, sondern das lernt in einer guten Weise das Leben zu gestalten. Also wenn der Druck steigt jetzt, dann ist irgendwas falsch verstanden. Also. Ich rede jetzt über diese zwei Seiten. Zuerst zum Thema Liebe empfangen, habe hier je drei Bibelworte, zitiere ich, von denen ich denke, es sind ganz wesentliche Worte. Aber wie gesagt, man muss immer aufpassen, wenn man so rauspickt, irgendeinen Vers und da einen Vers und so, man kann ja mit der Bibel alles beweisen und alles begründen und das Gegenteil auch. Also hört gut zu, auch durchaus kritisch, es ist vielleicht ergänzenswert, sowieso. Ein Wort aus Johannes 15, wo Jesus seinen Jüngern sagt, das ist dieses Kapitel mit dem Bild, diese Metapher vom Weinstock und den Reben. Es wachsen nur Früchte, also Weintrauben, wenn die Verbindung der Rebe, des Zweigs mit dem Weinstock, wenn die da ist. Daraus entsteht dann Frucht. Und in diesem Kapitel sagt Jesus seinen Jüngern zum Beispiel, bleibt in meinen Worten. Also bleibt bei dem, was ich euch gesagt habe. Und dann sagt er ihnen, so wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Also da muss man sich das vorstellen. So wie der Vater seinen Sohn Jesus Christus liebt, so liebe ich euch in dieser Weise. Bleibt in meiner Liebe. Bitte lauft nicht davon. Wenn ihr mal denkt, ihr könnt es jetzt selber, das wäre dann eine Verirrung. Ihr braucht diese Liebe euer Leben lang immer. Bleibt in meiner Liebe. Lasst euch von mir lieben, egal wie lange. Steht jetzt alles nicht da. Ich führe jetzt das ein bisschen aus. Wenn es heißt, bleiben in seiner Liebe, heißt es nicht weggehen. Nicht anfangen, von anderen Quellen versuchen zu leben, sondern bleibt bei mir. das bleibt in dieser Liebe. Ihr braucht sie immer. Aber ihr dürft auch. Ich will, dass ihr von mir diese Abhängigkeit, dass ihr diese Abhängigkeit wagt und von mir diese Liebe empfangt. Dann gibt es in Römer 3, der Römerbrief ist ein sehr systematischer Brief, weil Paulus sich da der römischen Gemeinde vorgestellt hat und ein bisschen seine Theologie ausgebreitet hat. Und da sagt er, wie in den ersten Kapiteln, wie wir Gott erkennen können, wie wir wissen, wie Gott über uns denkt, wie wir Gott wahrnehmen. Und dann sagt er, uns fehlt, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben, fehlt und wir sind nicht gerecht. Wir kriegen diese Qualität, diese Wesensart nie hin, nie. Also ob jetzt jemand triefend fromm ist, schon sein Leben lang und nie was Falsches gemacht hat und so. Es ist für alle Menschen gleich. Für diejenigen, die schon zum Volk Gottes im Alten Testament, im Alten Bund gehört haben, wie jetzt die zum Glauben an Jesus kommen, wir werden alle ohne Verdienst, ohne eigene Beiträge werden wir gerecht. Uns wird diese Gerechtigkeit von Christus geschenkt. Es ist ein pures Geschenk. Niemand kann sich irgendwas einbilden drauf. Das drückt eben auch aus, diese Liebe. Es gibt keine Alternative. Epheser 3. Da am Schluss dieses Kapitels, Paulus schreibt, die Epheser, diese Gemeinde hat er gegründet. Er war, meine ich, 3 Jahre dort. So lange ist er nie geblieben, wenn er eine Gemeinde gegründet hat und schreibt dann auch mal oder sagt mal später, ich habe euch Tag und Nacht ermutigt. Also ich habe quasi rund um die Uhr war ich bei euch und habe euch gelehrt, wie man leben kann, wie man an Christus glauben kann, was das bedeutet, dass die gute Botschaft von der Liebe Gottes. Und dann schreibt er ihnen einen Brief einige Jahre später, nach dieser Gründungszeit, und formuliert dann am Ende vom 3. Kapitel ein Gebet. Es gibt ja entscheidende Dinge, können wir selber nicht tun und nicht Wirklichkeit werden lassen. Und dann schreibt er, ich beuge meine Knie vor dem Vater aller Lebenden, aller Vaterschaft in dieser Welt. Und er betet darum, dass Christus durch den Glauben in ihnen wohne. Nicht nur ein Besuch, sondern dass Christus ihr Herz erfüllt, dass er da ist und dass sie in seiner Liebe gegründet, verwurzelt und gegründet sind. Das betet er darum, dass sie diese Liebe erkennen können, zusammen mit allen Heiligen, also mit allen, die zu Christus gehören. Gemeinsam kann man noch mehr Liebe entdecken, verstehen, begreifen als nur alleine. Also es hat auch ganz viel mit Gemeinschaft zu tun, mit unserem Miteinander. Und doch schreibt er in diesem Gebet eine Liebe, die wir doch nicht erfassen können in allen ihren Dimensionen. Aber dieses Verwurzeltsein in der Liebe, das ist so wie etwas, das Entscheidende in diesem Gebet. Und dass Gott mehr kann, als wir erbitten, als wir uns ausdenken können, dass er viel reicher ist. Das sind so 3 Stellen, Liebe empfangen von dieser Liebe leben. Und dieses Bild vom Eingewurzelt und gegründet sein, das kommt einem sofort ein Baum in den Sinn, der seine Wurzeln in der Liebe Gottes oder jetzt eben im Grund ausstreckt, wächst und dadurch auch in Stürmen stehen kann, im Winter, wenn nichts dran ist, wenn im Sommer, wenn viel dran ist, also zu allen Zeiten, in allen Saisons, die es gibt, dass man in dieser Liebe verwurzelt ist, auch in Krisen, eben nicht in der eigenen Stärke, sondern in Gottes Liebe. Und dann gibt es, nenne ich 3 Stellen, wo es darum geht, diese Liebe weiterzugeben, diese habe ich schon zitiert, da wo Jesus diese Frage beantwortet hat, was ist denn das Wichtigste? Letztes Jahr hatten wir die Jahreslosung aus 1. Korinther 16, dass alles, was wir tun, egal was es ist, dass wir das aus Liebe tun, von der Liebe motiviert. 1. Korinther 13 ist ein ganzes Kapitel gefüllt von dem, dass wenn nicht die Liebe die Motivation ist von dem, was wir tun, dass es dann eigentlich nicht einen dauerhaften Wert hat. Wir können viel bewegen, wir können viel heiße Luft machen, natürlich, aber das, was dann wirklich zählt und trägt und Frucht bringt, da, wo die Liebe die Motivation ist, das entscheidet, ist entscheidend. Dort übrigens auch die Aussage in diesem Zusammenhang, dass alles, was wir erkennen können von Gott, von seiner Wirklichkeit, das wird immer nur ein Bruchstück sein. Es steht sogar prophetische Rede, also da, wo Gott uns eine Offenbarung schenkt, Einblick gibt in etwas, was wir nicht selber sehen können und verstehen können. Auch das ist nur Bruchstück. Jetzt ist nur ein bisschen dumm, dass wir nicht wissen, wie groß dieses Bruchstück ist. Also ob wir uns was einbilden sollen oder sollen wir sowieso nicht. Ob jetzt das 2% ist von dem, was Gottes Wirklichkeit ist, oder vielleicht 70 oder keine Ahnung. Es soll uns einfach demütig machen. Wir leben von dieser Liebe. Und es hängt nicht am Maß unserer Erkenntnis, genau, was wir jetzt alles über Gott wissen und erkannt haben, sondern an dem, dass wir eben von seiner Liebe leben und sie weitergeben. Oder der Apostel Johannes in seinem ersten Brief. Offenbar ist das einfach eine menschliche Versuchung. Ja, ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber so etwas, dass wir gerne über gute Dinge reden, aber sie nicht tun. Und sagt, lasst uns nicht nur davon reden, von der Liebe, sondern in Tat und Wahrheit. Also, das muss in die Hand, in den Mund, in die Füße kommen, diese Liebe, dass wir nicht nur drumherum reden, sondern tatsächlich einander lieben. So, das so drei Stellen. Und jetzt einige Gedanken dazu. Gottes Liebe empfangen. Was hilft denn? Was ist vielleicht auch Voraussetzung, dass wir Gottes Liebe empfangen? Zum einen meine ich, ist es einfach schlicht die Demut. Demut im Sinne, ich bin wirklich von Gott abhängig und ich brauche sie. Nicht zu denken, ich brauche sie nicht. Die anderen brauchen sie schon, aber ich nicht so. Ich kann das eigentlich ganz gut selber. Also diese Abhängigkeit als, ja, es hat mal jemand, glaube ich, so formuliert, das Glück besteht darin, in dieser Abhängigkeit von Gott zu leben. Und nicht selber groß zu sein und das alles irgendwie versuchen, auf die Reihe zu kriegen. Demut, Offenheit, auch Offenheit. Es kann auch Neues geschehen, was bisher noch nicht erlebt wurde, was ich bisher vielleicht noch nicht gesehen habe. Nach meiner Beobachtung ist es so ein bisschen, wenn man lange Christ ist und mit Jesus unterwegs ist, dann hat man um viel gebetet, man hat wahrscheinlich viel erfahren, nehme ich mal an, und man hat auch einiges, was man sich wünschte, nicht erfahren, was man in der Bibel liest, und so gibt es keine eigene Erfahrung dazu. Und irgendwann fängt man an, der Erfahrungshorizont, also was man bisher gesehen hat, das als Grenze zu sehen von dem, was man von Gott erwarten kann. So, dass eigentlich die eigene Erfahrung bestimmt, was ich von Gott erwarte, was ich schon gesehen habe. Und dann sitzt man vielleicht dann auch mal im Gottesdienst in der Reihe und denkt, wenn irgendjemand andere große Töne spuckt und von großen Erwartungen redet, ja, haben wir auch mal gedacht, aber es ist ein bisschen herwärts, es wird nicht so geschehen. Also dass wir die Erwartungen an Gott eindampfen auf unseren Erfahrungshorizont. Nein. Offenheit heißt auch offen sein, dass Gott Dinge anders tut, dass Gott mehr kann, dass Gott anders kann, ohne dass wir Gott in den Griff bekommen, sondern einfach eine Offenheit. So. Und da gibt es sicher Dinge, die das auch behindern. Also der Stolz zum Beispiel, die Idee, dass ich das selber kann, dass ich das selber im Griff habe, weil ich ja da schon dann recht gut und fortgeschritten bin, oder ich, also in Sachen Demut kann mir nicht niemand was mal nachmachen. Also so irgendwie die Haltung von Dinge plötzlich sich einbilden auf sich selbst, also sich viel zu wichtig nehmen. Übrigens nicht nur in dieser Art, dass man sich selber überschätzt, sondern dass man sich selber kritisiert und den Eindruck hat, ich müsste doch das Leben jetzt im Griff haben. Ich müsste doch das jetzt können und ich kann es nicht. Und sich selber verurteilt, sage ich gleich noch ein paar Sätze dazu. Also Stolz, dieses unabhängig sein wollen von der Liebe Gottes vielleicht auch. Sich unangemessen wichtig nehmen oder auch die Dinge, den Glauben, auch Gott kontrollieren wollen. Da kenne ich jetzt euren Erfahrungshorizont natürlich nicht. Aber es gibt immer wieder Versuche, die Kirchengeschichte zeigt das deutlich, dass Menschen denken, wenn ich es genau so und so mache, dann mache ich diese und jene Erfahrung. Beim Thema Heilung, bei ganz, ganz verschiedenen Themen im Leben. Ich muss nur richtig machen und dann stellt sich die Erfahrung ein. Ich muss nur genügend Bibel lesen und je länger ich Bibel lese und bete, desto mehr Segen kann ich für diesen Tag erwarten. Und wenn ich weniger mache, kann ich weniger erwarten. Also diese Gesetzlichkeit, als könnte man Gott mit einem bestimmten Verhalten zum Funktionieren bringen. wenn ich nur richtig glaube, dann erfahre ich Heilung. Natürlich gibt es diese Dimension von Heilung, aber dass wir quasi nur, wenn wir es richtig machen, einfach Gott zum Heilen quasi zwingen können oder so. Diese Idee, die ist, ja, wenn wir es kontrollieren wollen. Oder dieses Gleichnis vom in Lukas 15, ihr werdet die meisten das kennen, Lukas 15, die einen sagen dem das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es wäre besser zu sagen, das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Oder vielleicht doch noch besser, das Gleichnis vom barmherzigen Vater, vom liebenden Vater. Aber in diesem Gleichnis gibt es zwei. Der eine, der macht nur Mist und macht alles falsch, landet bei den Schweinen. Eine fürchterliche Vorstellung für die jüdische Welt, dass ein Sohn bei den Schweinen landet. Das wäre einfach das Schlimmste, was es gibt. Es geht gar nicht, also da bist du wirklich unten angekommen. Und der Ältere bleibt zu Hause, macht alles richtig, muss sich keine Vorwürfe machen, aber wird innerlich so stolz über seine Art zu leben, dass er besser das macht als sein jüngerer Bruder, dass er alle Pflichten erfüllt, dem Vater nie etwas schuldig bleibt, macht ihn total also er hat den Eindruck, er hätte jetzt ein Recht auf das, was an Reichtum da ist und kann doch nichts genießen. Der ist komplett unfähig, die Liebe anzunehmen, weil er so eingebildet ist über das richtige Verhalten, das Gute, das Pflichtbewusste. Also diese Kontrolle, quasi durch richtiges Verhalten kontrollieren wollen, was ich zugute habe an Liebe, das wäre auch eine Form von, die uns behindert, Gottes Liebe anzunehmen. Und es kann auch Gutes uns hindern daran, dass wir von Gottes Liebe leben. Das geht so in eine ähnliche Richtung jetzt wie beim älteren Sohn. Ich mache es an der Gemeinde von Ephesus fest. Wir haben von dieser Gemeinde im Neuen Testament eigentlich von keiner anderen so eine Entwicklungsgeschichte, die wir ein bisschen beobachten können. Paulus hat sie gegründet. Dann hat er Apostelgeschichte 20, als er sich von den Ältesten definitiv verabschiedet hat, hat er ihnen gesagt, achtet darauf, dass euch niemand verführt. Es werden Irrlehrer aufstehen, Leute, die irgendwo Zeug daherreden, das Evangelium verdrehen. Also seid hellwach und lasst euch nicht über den Tisch ziehen und irgendwie ablenken vom eigentlichen Evangelium. Und es kann sein, dass aus eurer Mitte, dass sogar einzelne von euch plötzlich zu Irrlehrern werdet. Also er hat sie richtig scharf gemacht, sehr wach und hellwach zu sein und nicht irgendwelchen Irrlehrern aufzusitzen. Dann lesen wir den Epheserbrief. Vorhin habe ich dieses Gebet angesprochen, dieses Verwurzeltsein in der Liebe. Dann gibt es noch eine Stelle, als er Timotheus war mal da, sein geistlicher Sohn, den er auch mal nach Ephesus geschickt hat, um da die Gemeinde weiter zu unterstützen. Und dann hat er ihm geschrieben, er soll die Leute, die da über irgendwelche Fabeln und Geschlechtsgerichte Diskussionen führen, er soll die abstellen. Das ist unnützes Zeug, sich damit mit irgendwelchen Vorstellungen und sich dann zu verbeißen und quasi in die Haare zu geraten und so. Es ist unnützes Zeug. Hört auf damit. Diese Diskussionen bis auf die 17. Kommastelle. Das bringt's nicht. Und dann lesen wir Offenbarung 2, das Sendschreiben, diese Sendschreiben an 7 Gemeinden, Offenbarung 2 und 3. Ephesus ist das erste. Und dann sagt Jesus dort in diesem Brief, es gibt ja wenige Gemeinden, die den Brief von Jesus bekommen haben, gell, aber die schon. Und dann sagt er, ich schätze euch, ihr habt euch nie verführen lassen durch irgendwelche Irrlehren. Ihr seid wach geblieben und seid bei all dem, was ihr tut und macht, nicht mal müde geworden, was mich am meisten verwundert, dass wenn man so streng dranbleibt und so, dass man nicht irgendwann einfach müde wird, Abnutzungserscheinungen und so. Nein, die sind nach wie vor voller Energie. Und haben sogar die Irrlehre der Nikolaiten, das weiß ich nicht genau, habe ich noch nie herausgefunden, was das genau für eine Irrlehre war, aber offenbar eine, die sehr schwierig zu erkennen war. Auch denen habt ihr nicht vertraut und sie als Irrlehre entlarvt. Und dann sagt er dieser Gemeinde, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Kehr um, es ist lebensgefährlich. Und diese erste Liebe, keine Ahnung, wie manche Predigt ihr schon davon gehört habt, ich habe einige gehört, wo es um die erste Leidenschaft für Jesus ging. Ich behaupte heute mit großer Überzeugung, das ist falsch. Man kann nicht einen Appell an die Leidenschaft, an die erste Begeisterung, das ist unnütz. Ein paar von euch sind verheiratet schon länger. Ja, wenn ich euch jetzt sage, seid jetzt bitte mal verliebt, ja, dann mach mal. Das wird nicht funktionieren, es ist nicht verfügbar. Diese Befindlichkeit, es geht nicht um Befindlichkeit hier, es geht um die erste Liebe, es ist ein Zahlwort, eine Rangordnung. Und die erste Liebe, die kommt von Gott und nicht von uns. Das ist vielleicht dann die erste Reaktion, unsere Begeisterung. Aber die erste Liebe, die Quelle der Liebe ist bei Christus. Er hat uns die Liebe gebracht, den Raum geöffnet für Gottes Zuwendung und seine Gnade, sich lieben zu lassen. Das ist eben das, was Jesus gemeint hat. Johannes 15, bleibt in meiner Liebe. Also wenn ihr alles im Griff habt, alle Lehrfragen gut beantwortet, alle Fragen gut, einfach gut macht und so, dann heißt doch nicht, dass ihr an der Quelle des Lebens seid. Alles richtig machen und völlig falsch, völlig daneben sein, ist auch möglich. Also diese Art, Gutes zu verfolgen und dann doch nicht mehr von dieser Liebe zu leben, sehr gefährlich. Wenn du in deinem Herzen viel Verachtung hast für dich und dich ständig anklagst über Dinge, die du falsch gemacht hast oder immer wieder falsch machst, diese Selbstverachtung, das ist auch eine Form von Stolz. Ich müsste es schaffen und eigentlich will ich es im Griff haben und ich bin einfach enttäuscht über mich und dann nimmt man sich auch zu wichtig. Nein, die Vergebung anzunehmen und nicht ständig in dieser Anklage zu bleiben. Das ist nur einfach eine andere Form, eine Ausdrucksweise vom Stolz. Das hilft auch nicht, dass man Liebe empfangen kann. Und ich bin immer der Meinung, dass man vielleicht auch ein bisschen praktisch testen muss oder schauen muss, wie geht das in meinem Leben. Ich mache ein paar Vorschläge, wie ihr testen könnt, ob ihr das mit der Liebe empfangen, jetzt Liebe annehmen, wie gut das schon geht. Das kann man ein bisschen mit Augenzwinkern hören und nur als Beispiele, vielleicht kommt ihr auf neue Ideen. Wie leicht fällt es dir, ein Geschenk anzunehmen? Ich bin so in einer Kultur aufgewachsen. Wenn jemand ein Geschenk gemacht hat, egal ob zum Geburtstag oder irgendwie einfach weil man andere, dann habe ich oft den Satz gehört, das wäre doch jetzt nicht nötig gewesen. Eine solche Sache zu machen, ist doch völlig übertrieben und so. Also so dieses Abwimmeln und so, ich bin es eigentlich gar nicht wert. Oder warum machst du jetzt eine solche Sache? So eine, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber so, es war schwierig, einfach Danke zu sagen und sich echt zu freuen. Man musste es irgendwie abwimmeln, ein Stück. Ein Geschenk annehmen könnte auch so sein, wenn du eingeladen bist von jemandem zum Mittagessen. Bringst du dann was mit? Oder kannst du dir dieses Geschenk einfach schenken lassen? Meine Empfehlung wäre, in unserer Kultur ist es ein bisschen so, man bringt was mit, gell? Ich habe auch schon gehört, dass einer, der zu einem Geburtstag eingeladen war, einem Runden überlegt hat, wie viel kostet diese Einladung dem Gastgeber, der mich eingeladen hat und auch dann ein Geschenk gemacht hat, etwa in dieser Höhe. Also, lass das mal weg. Wenn du eingeladen bist, bring nichts mit. Und dann schau mal, was in deinem Herzen abläuft. Was für Gedanken, was für Gefühle. Da merkst du, kann ich wirklich jetzt etwas Liebes von anderen so annehmen? Einfach so und dankbar sein, mich freuen? Oder muss ich es ein bisschen ausgleichen? Ein bisschen irgendwie so. Ja, das hängt dann doch schon irgendwie auch zusammen, gell? Ja. Ja, es hat dann vielleicht auch mit diesen Gefühlen zu tun, mal wahrzunehmen, wie man sich dann empfindet, also was man fühlt. Schlecht, also ja, ich müsste selber schauen, vielleicht kannst du das sehr gut. Es wäre zumindest ein Testwert. Und dann würde ich es vielleicht dreimal machen oder viermal und nicht nur einmal. So. Oder umgekehrt, wenn du jemand einlädst, erwartest du dann? Ja, das ist noch eine andere Geschichte, gell? Okay, sich dienen lassen, den Dienst von etwa jemandem in Anspruch zu nehmen, um zu bitten, seine Bedürftigkeit zu zeigen und dann den Dienst einfach anzunehmen, wenn du krank bist. Ich weiß nicht, wie ihr das genau handhabt in der Gemeinde und so, die Ältesten zu bitten, zu beten. gell, jetzt sind die vielleicht die Ältesten sympathisch, vielleicht nicht so sympathisch. Also irgendwo diesen Dienst in Anspruch zu nehmen, sich abhängig zu machen, nach Jakobus 5 und für sich beten zu lassen, den Dienst von anderen annehmen. Oder wenn du irgendwie Hilfe brauchst, praktisch, vielleicht seid ihr ja darin ganz gut, oder jetzt geht's ja ums Annehmen von anderen. Ich denke so an Vreni, die in unserer Gemeinde war, mittlerweile ist die längst gestorben und die hat ihr Leben lang auch immer gesundheitlich mit Einschränkungen leben müssen und hat oft vielen Menschen geholfen, auch komischen, auch Leuten, die andere nicht so attraktiv fanden und so, hat sich unglaublich für andere eingesetzt, einfach sehr, sehr vorbildlich und sich um Leute gekümmert, die andere übersehen haben. Und dann wurde sie irgendwie älter und auch ihre Kräfte ließen nach und die Fenster wurden trotzdem dreckig und dann hätte sie die Fenster putzen müssen. Das schaffte sie nicht mehr. Dann hat jemand aus der Gemeinde ihr Angebot, Vreni, darf ich dir die Fenster putzen? Sie hat es nicht geschafft, die Fenster putzen zu lassen, ohne es zu bezahlen. Kannst du dir einen Dienst von anderen, also es gibt Leute, die fragen dann lieber ein Putzinstitut als ihre Nächsten, die, mit denen sie schon lange unterwegs sind, lieber bezahlen. Kannst du um etwas bitten und es kann geschehen zu lassen und einfach dankbar sein? Das sind so kleine Alltagstests, die unsere Gedanken, die so schön zusammenpassen, dann vielleicht ein bisschen durcheinander bringen. Um Hilfe bitten, eigene Fehler akzeptieren, dass Dinge nicht gelungen sind, vielleicht Dinge, die deinem Leben eine andere Richtung gegeben haben oder auch vielleicht so ganz Alltägliches, was jetzt nicht die ganze Welt bewegt dann. Vergebung annehmen. Denk an die Frau, die hat auch bei uns studiert, auch ihr Mann. Und dann haben sie, ich glaube, sie waren um die 50, dann haben sie sich getrennt und geschieden. Ich hatte nicht so eine nahe Beziehung zu dieser Frau, kannte sie aber vom Sehen. Sie haben kurz bevor ich das Studium gemacht habe auf St. Krishona, waren sie da. Das Erste, als ich sie irgendwann wieder gesehen habe, war, dass sie ihre Scheidung thematisierte und dass sie nicht mehr dem Bild entsprach, das wir wahrscheinlich von ihr hatten und so. Also die Scheidung, das Nichtgelingen ihrer Beziehung, das war plötzlich ihr zentrales Thema, wenn sie mir oder wenn sie uns begegnet ist. Sie konnte sich eigentlich nur durch ihren Fehler, durch ihren Scheitern hindurch noch sehen. Und das wurde plötzlich so ein zentrales Thema. Du bist nicht nur dein Scheitern. Kannst du auch Vergebung annehmen, wenn Dinge nicht gelungen sind? Ich finde zum Beispiel Petrus im Neuen Testament. Ich habe mich, also das ist so eine Frage, die ich mir vor einiger Zeit gestellt habe. Warum hat eigentlich Petrus später nie über seine Verleugnungsgeschichte geredet? Es war kein Thema mehr. Verrückt, eine solche, wir reden noch drüber, gell? Weil es da in den Evangelien steht, aber Petrus hat in keiner seiner Predigten, in keinem der beiden Briefe, die wir von ihm haben, hat er über diese Verleugnungsgeschichte geredet. Die Liebe, die er empfangen hat, hat ihn geheilt. Es ist nicht mehr sein Lebensthema, dieses Verrückte, dieser komplette Zusammenbruch, dieses komplette, es ist nicht sein Lebensthema. Sein Lebensthema ist Christus, der ihn gerettet hat, für den er jetzt unterwegs ist als Gesandter. Das war sein Lebensthema, aber nicht seine Fehler. So, ich finde das ein sehr schönes. Es steht eben nichts. Mal auch zu fragen, warum steht denn da nichts mehr von diesen schlimmen Geschichten? Um Vergebung bitten. So. Zu der anderen Seite, Liebe weitergeben. Was hilft uns? Was ist Voraussetzungen? Ich finde so, sich zu identifizieren mit dem anderen. In Römer 15, 7 sagt Paulus, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Christus hat uns adoptiert, hat uns zu seiner Familie, zu Gottes Familie, in die Familie Gottes gewonnen, mit allen Rechten und Pflichten. Epheser 1 sagt sogar, wir sind erbberechtigt, wir sind eingesetzt als Erben. Also mit allen Rechten und Pflichten sind wir Kinder Gottes. Angenommen von Christus. Und Paulus sagt, das ist das Vorbild. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und das würde heißen, adoptier der und die, die neben dir sitzt, hinter dir sitzt, vor dir sitzt, die Kinder, die dann rumwurzeln, adoptier in deinem Herzen, das ist eine Herzenssache, adoptier sie in deinem Herzen als deine Schwester, als dein Bruder, als deine Mutter, als dein Vater. Wenn man mit den eigenen Kindern leidet und freut man sich anders als mit fremden Kindern. Mit Teenagern auch. Wenn du jemanden im Herzen adoptiert hast, ist eine andere Voraussetzung, dass diese Identifikation, sagen, es gehört zu uns, ich habe kein Recht über sie und über sie zu bestimmen, aber sie anzunehmen wie eigene Familienmitglieder, diese Adoption, die macht einen Unterschied. Und dann ist für Eltern, die Kinder haben, die Gemeinde nicht ein Ort, wo man vorzeigen muss, wie brav die Kinder sind und ob man das gut auf die Reihe kriegt. Es sind so viele Eltern auch richtig entmutigt worden durch die Zeit oder auch die Zeit. Wir haben manchmal so, für euch kann ich es ja nicht sagen, aber nach meiner Wahrnehmung war manchmal auch, wenn Kinder dann Wege gegangen sind, die man nicht wollte und offensichtlich war, dass sie falsch und nicht gut waren, dass man gedacht hat, ja, diese Eltern, gell? Bei diesen Eltern muss man sich ja nicht wundern. Also quasi das Gelingen, wie junge Menschen dann ihren Weg gehen, quasi das Urteil über die Eltern gesprochen hat. Vielleicht hat man das früher auch gemacht und hat dann plötzlich Angst, jetzt machen das die anderen auch über mich. Also da sind Leute sehr stumm geworden, sehr an den Rand der Gemeinde gegangen oder vielleicht sogar verschwunden, weil ihre Kinder eben nicht zum Vorzeigen waren. Wenn wir einander adoptieren, die Kinder der anderen, muss das nicht passieren. Das spürt man. Also diese Adoption oder ein bisschen weniger anspruchsvoll, vielleicht die Empathie, offenbar steckt in unserem Geschaffensein, in unserem Leben eine Gesetzmäßigkeit, ein Verständnis, das sofort erreichbar, das man sofort aktivieren kann. Jesus hat gesagt, Matthäus 7,12, so diese goldene Regel, von, sagen wir, so wie du behandelt werden müssen, dass andere mit dir umgehen, mach's so mit ihnen. Also man muss nur einen kurzen Moment überlegen, wenn ich in seinen Schuhen stehen würde, in seiner Situation wäre, wie hätte ich's denn gern? Da kommen wir auch schon auf ganz gute Ansätze, was bedeutet, Liebe weiterzugeben. Liebe weitergeben funktioniert schlecht. Das ist ein so Stolperstein, wenn man mit Liebe ausgleichen will. Also quasi wenn... Ja, die haben uns ja einmal eingeladen, wir sollten sie auch wieder mal einladen, so dass wir wieder quitt sind, also bei niemandem der Schuld stehen, so ein bisschen, der ist lieb zu mir, also muss ich auch lieb zu ihm sein und nicht schuldig bleiben. Oder wenn man einfach versucht, den anderen ja freundlich zu sein und ihm etwas Gutes zu tun, damit er keine Erwartungen mehr hat an mich oder eben die Erwartungen stellen, dass nicht ständig Kritik daherkommt. Wenn man Liebe weitergibt, um den anderen gefügig zu machen, quasi, dass er sich dann brav verhält und positiver, lieber verhält zu mir, das ist auch doof. Denn die Liebe, die wir weitergeben sollen, ist unbedingt. Also die ist nicht an, so im Sinne von Return of Invest, oder? Ich liebe und da muss aber auch was zurückkommen, sonst höre ich gerade auf. So, nein, so die Liebe, wie Gottes Liebe auch. Wer sie verschenkt, er verschenkt sie wirklich. In einem riesigen Maß. Da kann man auch ein bisschen testen natürlich. Wie leicht fällt es mir, mit anderen zu teilen? Zeit? Wer sitzt, jetzt ist Weihnachten zwar vorbei, aber wer sitzt am 24. bei dir am Tisch oder bei euch am Tisch? Sind es nur die Engsten? Oder gibt es da noch ein paar Adoptierte? Teilen, die privat. Ich fände es immer fürchterlich um Weihnachten. Die Menschen, wo vieles in Brüche gegangen ist, die kein Zuhause haben, die sind dann am ausgeschlossensten. Das sind dann, man schaut dann für sich in der Familie. Teilen, diese Exklusivität, dieses Vorrecht teilen, Zeit, Geld, Leben. Vielleicht fällt es mir auch etwas Gutes zu tun, wenn ich nicht gesehen werde. Wenn man etwas tut und die Leute danken und sind froh und so, das ist dann tut gut. Das ist auch schön, macht auch Sinn, wenn man sieht, dass man dankbar ist dafür. Aber was ist, wenn ich etwas tue, was andere nicht sehen? vor einiger Zeit mit einer Frau, die dann bei sich, ganz liebe, die dann für sich gemerkt hat, die putzt mal auch etwas, was andere irgendwie liegen gelassen haben und so. Und man kann auch in dieser Situation so anfangen, wie einen Stolz zu entwickeln. Ich mache jetzt hier etwas, was andere nicht machen. So, das hat dann nichts mit Liebe zu tun, sondern ist eigentlich dann Stolz. So. Etwas tun, was andere vielleicht nicht sehen, auch niemand Danke sagt, übersehen werden, wie geht das, wie schaffe ich das? Eben ohne Anerkennung. Vielleicht fällt es mir, Vergebung zuzusprechen. Manchmal auch Leute, die sagen, oh, musst du erst die Schmerzen, ein bisschen Zeit, dann geht's dann vielleicht und so. Also die warten auf Gefühle, die das möglich machen. Wie leicht fällt ihr andere aus ihrer Schuld zu entlassen, es nicht mehr gegen sie zu verwenden, dass sie etwas Falsches, Ungerechtes getan haben gegenüber dir. So, aber da kann man natürlich weitere Ideen anknüpfen. Jetzt nochmal zu diesem Gleichnis zum Schluss, im Gleichnis vom barmherzigen Vater und seinen zwei verlorenen Söhnen. Ich habe mal ein Buch gelesen von Henry Nouwen, einem katholischen Theologen, der ist mittlerweile also längst gestorben. Der hat über das Bild von Rembrandt, das man jetzt ein bisschen schwach dort sieht auf der Seite, das in St. Peter, also in, ja, das man betrachten kann, der saß da stundenlang, tagelang vor diesem Bild und hat ein Buch geschrieben. Nimm sein Bild in dein Herz, heißt dieses Buch. Und er redet da und schreibt über die Liebe Gottes, über die Barmherzigkeit des Vaters. Und dann sagt er am Schluss dieses Buches, kommt er so gegen Ende, wo er dann mehr über den Vater redet, dann sagt er, eigentlich ist ja der jüngere Sohn, da sollen wir mutig sein und sagen, wenn alles verkackt ist, ruhig zurückkommen und zum Vater und sich wieder lieben zu lassen. Also von dieser Liebe zu leben, das soll uns ermutigen, dass es kann noch so schlimm sein. Wir sind geliebt vom Vater, er warte nur darauf, dass wir zu ihm zurückkommen und uns lieben lassen. Der Ältere würde den eingebildeten Frommen sagen, bilde dir nichts ein, das ist kein Weg, der gangbar ist. Aber Henry Nouwen sagt am Schluss, und das hat mich damals schon sehr beeindruckt, und ich glaube, es ist wirklich wahr, unsere Lebensaufgabe ist nicht zu werden wie der eine oder andere, sondern zu werden wie der Vater. Das ist unsere Lebensaufgabe. Deshalb das Thema geistlich-emotional reifen, weil Liebe empfangen und Liebe weitergeben, das können wir ja nur, wenn wir sie empfangen, weil das unser Lebensthema ist. Und der Vater in diesem Gleichnis, ich zitiere es, lese ich nicht, das ist ein langer Text, aber vielleicht könnt ihr es auch für euch nochmal nachlesen, der liebt seine beiden Söhne innig, leidenschaftlich. Er wartet ja auf seinen jüngeren Sohn, aber er zwingt ihn nicht zur Liebe. Die Freiheit, Liebe, die nicht Freiheit lässt, ist nicht Liebe. Diese Leidenschaft und doch dieses Warten, diese Freiheit lassen. Und als er dann ihn sieht, wie er zurückkommt, dann macht er, Jesus hatte diese Geschichte erfunden, also er hat es nicht beschrieben und gesehen und die nacherzählt, sondern er hat sie als Gleichnis erzählt. Das heißt, und dann steht der Vater auf und rennt seinem Sohn entgegen. Das geht gar nicht, dass ein älterer Mann rennt. Also das geht gar nicht, der muss gehen, das ist irgendetwas Würdiges und so. Dann musste er seine Kleider hochziehen, dieses Geschlabber da, dieses, dass er überhaupt rennen konnte und sich nicht stolperte drinnen, dass man die Beine dann sieht. Das geht auch gar nicht, kulturell völlig, völlig daneben, das geht nicht. Und dann umarmt er ihn, den jüngeren Sohn, ohne zu diskutieren, ohne abzurechnen, diesen Schweinskerl, der stinkt und ein Jude, der sich jemandem nähert, der nach bei den Schweinen, das ist also das Totale, das geht überhaupt nicht, überhaupt nicht. Diese unbändige Liebe des Vaters, zu werden wie der Vater. Und der ältere Sohn, der alles richtig macht, sehr eingebildet ist, der Vater geht auch zu ihm hinaus, er liest ihm nicht die Leviten, er macht ihn nicht zur Schnecke und hält ihm irgendwelche Vorwürfe, sondern lädt ihn ein, sich mitzufreuen und reinzukommen. Er geht auch ihm entgegen. Anders als dem Jüngeren, aber auch ihm und lädt ihn ein. Und dann hört die Geschichte leider auf. Das war Absicht, weil die Zuhörer von Jesus, das waren diese Superfrommen. Und er wollte ihnen deutlich machen, ihr könnt entscheiden, ob ihr euch beteiligt am Fest, an der Freude Gottes, oder ob ihr draußen bleibt und eingebildet auf das, was ihr selber zustande kriegt. Werden wie der Vater. darum geht's. Es kann wachsen, es wird unser Leben lang, wird das hoffentlich wachsen, und es kann aber nur werden, wenn wir in dieser Liebe von Gott bleiben. Und deshalb ist es gut, sich diesen Themen zuzuwenden, darüber nachzudenken. Das ist das Ziel. Fähig werden, unbändig zu lieben, leidenschaftlich zu lieben, weil der Vater, weil Christus, weil der Heilige Geist uns leidenschaftlich liebt. Jetzt habe ich am Schluss noch so ein paar Fragen gestellt. Ich weiß nicht, wie ihr dann das zur Verfügung stellt oder so, wo man ein bisschen überlegen kann, dass es auch konkret wird für einem selber. Mal zu überlegen, was fällt mir eigentlich leichter, Liebe anzunehmen oder Liebe zu geben? Der Vreni fiel es leichter, Liebe zu geben. Liebe anzunehmen, überhaupt nicht. Also wirklich in hohem Maß nicht. Meistens lässt uns Gott ja seine Liebe auch durch Menschen zukommen. Durch Menschen erfahren. Gibt es Menschen, wo Gott dir seine Liebe geschenkt hat, keine Liebe gezeigt hat, möglichst konkret zu überlegen, durch welche Menschen ist sowas jetzt in meinen Alltag, in mein Leben hineingekommen? Oder vielleicht eben auch du, für dich, dass du, wem habe ich die Liebe Gottes in den letzten Tagen, letzten Zeit geschenkt? Ein Mensch, der durch mich die Liebe erfahren hat. Ich finde halt, wenn man dann überlegt, welche Personen wirklich, also es möglichst konkret macht, dann wachsen auch die konkreten Vorstellungen, wie es denn geschehen könnte. So. Und jetzt heute und die nächste Woche, vielleicht gibt es eine Person, zwei Personen, du weißt vielleicht schon, dass du denen begegnest. Wenn du jetzt mit dem Gedanken, mit dem Gebet, was kann ich ihr, was kann ich ihm Gutes tun, in dieser Begegnung gehst, in die nächste Woche nicht. Nimm nur eine Person. Jesus hatte gesagt, liebe deinen Nächsten, Einzahl. Die Welt und alle Menschen liebt er. Du musst dich nur um den einen kümmern und so. Aber mit diesem Gedanken, dass durch dich die Liebe des Vaters zu diesem Menschen kommt und ihn das erfahren lässt. Das ist der Sinn, vielleicht über diese Fragen ein bisschen nachzudenken. Vielen Dank.